Kommt sich vor wie auf der Baustelle hier heute Morgen, gell? So viel Zeug. So, guten Morgen miteinander. Wo ist es denn? Ja, ich möchte nicht zu Anfang beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Danke für diese Lieder, die wir dir singen durften. Danke, dass du unser Gott bist. Wir wollen dir einfach die Ehre geben, dich loben und preisen, weil du unser Gott bist. Und wir kommen zu dir, weil du dich uns geoffenbart hast, weil wir haben dich erfahren dürfen in unserem Leben. Und wir wollen heute Morgen dein Wort schauen und dich bitten, dass du unser Herzen öffnest, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass du uns hilfst, es zu verstehen, aber es nicht nur zu verstehen, sondern in unserer heutigen Zeit anzuwenden, in unserem Leben ganz persönlich und auch als Gemeinde, Herr. Wir brauchen deine Hilfe und deswegen bitten wir dich darum, Herr, dass du dein Werk tust in unserem Leben und in unserem Herzen heute Morgen. Amen. Amen. Ja, ich möchte jetzt zu Anfang euch einfach eine Frage stellen, die ihr bestimmt schon, die ihr kennt, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt, und zwar, wer seid ihr? Wenn ihr euch einfach mal reflektiert über euch als Person, wie seht ihr euch? Was ist eure Identität? Worin liegt eure Identität? Macht euch einfach mal kurz Gedanken. Liegt es in eurem Aussehen? Meine Kinder erinnern mich regelmäßig, dass bei mir hier hinten das Haar dünner wird. Ich gucke immer wieder in den Spiegel und ja, okay, man sieht sie von vorne nicht so gut, aber von hinten ganz deutlich. Liegt es in eurem Aussehen? Liegt es in dem, wie sportlich ihr seid? Liegt es in dem, was ihr leistet? Liegt es in eurer Rolle, in eurer Familie, in eurer Rolle im Beruf? Worin findet ihr eure Identität? Ich möchte, dass wir uns diese Frage heute stellen. Ich glaube, mit unserem Text, den wir heute betrachten werden, gibt uns da Antworten. Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, musste ich zurückdenken. Vor vielen Jahren haben wir Gemeindegründungsarbeit in Reutlingen gemacht. Und durch eine längere Geschichte kam es dazu, dass wir uns 4 Jahre lang mit so halbkriminellen Jugendlichen rumgeschlagen haben, die zu uns kamen jede Woche. Wir hatten jede Woche die Möglichkeit, ihnen einfach was vom Wort Gottes weiterzusagen. Und es waren schon ziemlich krasse Typen. Es kam schon mal vor, dass so ein Teller mit Spaghetti an der Wand landete und solche Dinge. Und mein Ziel war es immer, so 2-3 Minuten ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, damit ich irgendwas vom Wort Gottes weitersagen konnte. Und dann hatte ich diese Idee, von Jesus als dem Eckstein zu reden, der über den manche stolpern. Und ihr kennt ja die Stelle, die wurde auch zitiert im heutigen Text. Und dann habe ich mit einigen Freunden einen riesen Felsbrocken reingeschleppt in unseren Versammlungsraum, habe den mitten in den Versammlungsraum gestellt und der war schon, ich glaube, der war den ganzen Abend da. Und die haben sich schon gewundert, was das da soll. Es war so. Also mehrere 100 Kilo. Und dann habe ich diese Andacht gemacht und ich bin dann reingelaufen und bin dann praktisch auf den Stein zu und bin dann über den Stein gestolpert. Weil er halt so groß war, schwer war, der Stein hat sich natürlich nicht bewegt. Und um diesen Eckstein, ja, der wir haben es auch eben gerade gesungen, Jesus Christus ist dieser Eckstein, um den soll es heute gehen. Und ich habe den Text jetzt einfach mal, es gibt verschiedene Übersetzungen, ich habe ihn jetzt mal ausgedruckt aus der Schlachtübersetzung hier. Ich verteile es mal hier. Stimmt die Uhr da? dann haben wir nicht viel Zeit. Ja. Ich habe auch noch ein paar Stifte, allerdings nicht viele, also müsst ihr euch die dann teilen. Wir brauchen noch einen Stift. Samuel, kannst du vielleicht hier teilen? Ja, einfach wenn jemand einen Stift braucht, den Stift hergeben. So, jetzt lest einfach mal den Bibeltext für euch selber in Ruhe mal kurz durch. Einfach so im Stillen. Auf dem Zettel.
Was war es nochmal? Achso, ich wollte es in meiner Bibel lesen.
Seit Wochen mit dem Text, aber ihr kennt den Text nicht. Deswegen lasse ich euch den jetzt nochmal durchlesen und jetzt lese ich nicht nochmal vor und lassen wir nochmal zusammen durchlesen, dass wir einfach ein bisschen mal einen Eindruck haben von dem, was Petrus hier geschrieben hat. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasset auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ein wunderbarer Text, da steckt so viel drin und deswegen habe ich ihn auch hier ausgedruckt, dass ihr den mit nach Hause nehmt und ich bitte euch, dass ihr den zu Hause nochmal durchlässt, reflektiert, meditiert darüber betet, dass Gott auch weiterwirken kann, weil wir haben hier wirklich nur Zeit, um die Oberfläche anzukratzen, wirklich nur. Ihr seht, meine Punkte hier sind nicht besonders einfallsreich, fangen alle mit lebendig, aber ich halte mich immer ganz ziemlich nah am Text und lasse den Text reden. Und der erste Punkt ist natürlich der lebendige Stein oder lebendiger Stein. In einer Übersetzung, die ihr nachgeschaut habt, da fängt es an in diesem Vers 4 mit Willkommen zum lebendigen Stein, zur Quelle des Lebens. Fand ich eine super Art und Weise, das ist keine wörtliche Übersetzung, aber das gibt eigentlich den Sinn wieder. Willkommen zum lebendigen Stein, zur Quelle des Lebens. In Kapitel 1, Vers 3, wir befinden uns ja im ersten Petrusbrief, immer wieder halte ich da eine Predigt. Und es ist wieder einige Zeit vergangen, dass wir uns mit dem ersten Petrusbrief beschäftigt haben. Aber wenn ihr euch zurückgeht zu Kapitel 1, Vers 3, da redet Petrus von der lebendigen Hoffnung, zu der wir wiedergeboren sind durch die Auferstehung und Jesus Christi. Und dann in Kapitel 1, Vers 24, ist nicht mehr ganz so lange her, da spricht Petrus von dem lebendigen Wort, durch das wir wiedergeboren sind. Und nun kommt er zum lebendigen Stein, dieser Jesus Christus, aus dem wir, wodurch wir wiedergeboren sind, und redet über diesen lebendigen Stein, Jesus Christus. Natürlich ist es ein Stück weit paradox. Ein Stein, ich habe ja hier mal so einen Stein mitgebracht, beziehungsweise das ist von Helmut. Dankeschön, Helmut. Man kann es vielleicht auch hinten erkennen. Ist ein bisschen schwierig. Eckstein habe ich da drauf geschrieben. Der Stein ist eigentlich an sich ziemlich tot. Ja, ist kein nichts Lebendiges. So, ist interessant, dass Petrus hier und auch das Wort Gottes eben im Alten Testament schon, dass Petrus hier zitiert, Jesus als Eckstein bezeichnet wird. Weil der Stein eigentlich an sich was Totes ist. Aber das Bild ist, es geht nicht nur um den einzelnen Stein hier. Jesus ist ja lebendig, natürlich ist der lebendige Stein, sondern es geht darum, was mit diesem Stein passiert. Wie wir dann weiter es einfach sehen dann im Text hier, wenn es weitergeht. Und dieser Stein, dieser Jesus Christus, der als Stein bezeichnet wird, wurde von Gott auserwählt, schon vor Grundlegung der Welt. Wir wissen ja, Gott ist souverän. Schon bevor Gott überhaupt die Welt erschaffen hat, war es klar, dass Jesus Christus, diese zweite Person der Gottheit, dass diese Person Gott Mensch werden würde und auf diese Erde kommen würde, weil die Erlösung nur durch Jesus Christus stattfinden konnte. Und so ist eben dieser Stein, von dem Petrus redet, es ist dieser lebendige Stein, der von Gott auserwählt wurde und der kostbar ist. Natürlich ist er kostbar, weil es ist Gottes Sohn. Kostbar ist ein Wort, das eigentlich gar nicht eigentlich richtig zum Ausdruck bringt. Weil es geht hier um etwas, das unendlich kostbar ist. Es geht um Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, der wir in diesem Text hier heute Morgen begegnen. Und aufgrund von Zeit müssen wir einfach auch weiter hier schon zum nächsten Punkt. Und zwar, Jesus Christus ist dieser Eckstein, er ist der lebendige Gott. Er ist derjenige, der das Leben in sich hat, bringt und weitergibt. Natürlich an diejenigen, die zu Jesus Christus kommen, um diese Erlösung zu empfangen, die er am Kreuz und durch seine Auferstehung errungen hat. Und es ist klar, Petrus hat natürlich über diese Dinge schon berichtet im ersten Kapitel, diese Grundlage auch gelegt, diese Grundlage der Erlösung. Und nun nimmt er dieses Bild von Jesus als lebendigen Stein und spricht davon, in Vers 5, so lasset auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistiges Haus. Und nun geht es um das Aufbauen der Steine und ich habe ein paar Steine mitgebracht und ihr kennt es ja, der wo schon gemauert hat, der Eckstein, der ist hier, der wurde als erstes gelegt und dann wurden da Steine reingefüllt und dann so wurde dann gemauert. Zum Glück muss diese Mauer nicht halten, weil ich keine Mauer habe. Aber ihr kennt ja das Prinzip, wenn man so versetzt. Oh, und der ist ein bisschen mitgenommen, der Stein. Also ihr kennt ja das Prinzip, die Steine werden dann versetzt, aufgebaut und da wird in eine Mauer hochgezogen. Und das ist jetzt das Bild hier, das Petrus gebraucht. Und das Bild ist, dass wir als Gläubige, also du und ich und alle Gläubige schon seit Pfingsten, eingebaut werden in dieses geistliche Haus, das hier gebaut wird. Eigentlich ein Bild, das unser Verstand eigentlich sprengt. Wir lesen das so kurz und eigentlich ist dieser Text eines der Höhepunkte von dem ganzen Brief. Weil Petrus hier dieses Bild gebraucht von Jesus als lebendigem Eckstein und die lebendigen Steine, wir Christen, werden in diesen Bau dann jetzt eingebaut und Jesus Christus ist die Grundlage, ist das Fundament, ist der Eckstein, der das überhaupt alles möglich macht. Also es gibt natürlich so viele Art und Weisen, wie wir dieses Bild verwenden könnten, um hier die geistlichen Wahrheiten, die Petrus hier weitersagen möchte, verdeutlichen könnten. In der Elberfeld-Übersetzung, die ein bisschen wörtlicher ist noch, ein bisschen knöchern, aber ein bisschen wörtlicher noch als die Schlachter, da heißt es eigentlich zu ihm kommend in Vers 4. Das heißt, es ist eigentlich eine Gegenwartsform. Man kann es übersetzen, da ihr zu ihm gekommen seid oder zu ihm kommend. Auf jeden Fall ist hier mit auch dieser Gedanke, dass es ein fortlaufender Prozess ist, dass es geht nicht um die Erlösung, denn die Erlösung ist notwendig, dass wir überhaupt in diesen Bau eingefügt werden können. Und dann redet Petrus hier von diesem Bauen als etwas, das fortwährend oder andauernd passiert. Und dieses zu ihm kommend geschieht auf eine persönliche Art und Weise, denn Gott, Jesus Christus, ist Person. Und wir kommen nicht zu etwas, das ein Prinzip ist oder irgendeine Funktion, sondern wir kommen hier zum lebendigen Gott, Jesus Christus, der lebt, schon immer gelebt hat, jetzt lebt und immer leben wird. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Zu dieser Person kommen wir. Zu diesem Jesus Christus, dem lebendigen Stein, kommen wir und werden in diesen Bau eingefügt. Und es ist ein Prozess, der fortwährend passiert. Und in diesem Prozess lädt uns Petrus ein, dass wir in diesem Prozess teilnehmen. Nun, der Kontext, wenn wir jetzt mal schauen auf den Kontext, das ist etwas, das ganz wichtig ist, wenn wir die Bibel anschauen, den Zusammenhang beachten. Und wenn wir den näheren Zusammenhang, die ersten Verse von Kapitel 2 sehen und auch die vorangehenden Verse vom Ende von Kapitel 1, sehen wir, dass es um die Heiligung geht. Petrus redet darum, dass sie sich absondern sollen von der Welt. In Kapitel 1 sagt er, zitiert er vom Alten Testament, dritte Buch Mose, seid heilig, wo Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist das eigentlich so die Überschrift von dem zweiten, von der zweiten Hälfte von Kapitel 1. Und hier im Anfang Kapitel 2 geht es weiter mit Heiligung und jetzt redet er von Jesus als dem Eckstein. So aus dem Zusammenhang sehen wir, es geht hier um die Heiligung, es geht nicht um die Erlösung, die ist schon passiert, die ist auf der Grundlage dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und auferstanden ist wieder, sondern es geht nun um diesen Prozess der Heiligung, wie wir wachsen, wie wir verzahnt werden in diesem Bau, wie wir aufgebaut werden zu diesem geistlichen Haus. Es handelt sich natürlich um die Gemeinde Jesu, es handelt sich um alle Gläubigen. Es geht nicht um dieses Gebäude, wo wir uns versammeln, sondern es geht um dieses geistliche Haus. Die unsichtbare Gemeinde, die sichtbar wird durch jeden einzelnen Gläubigen, aber dieser Leib Christi, der angefangen hat an Pfingsten und zu dem jedes Mal, wenn jemand gläubig wird, zu diesem Leib zugetan wird. Und es ist dieses geistliche Haus, das hier nun zusammengefügt wird und wo wir eingeladen werden, daran uns zu beteiligen. Ja, wie passiert es? Nun, er verwendet einen weiteren Begriff und sagt, als ein heiliges Priestertum. Und er wechselt nun einfach das Bild, ohne dass wir das vielleicht sofort merken. Und jetzt müssen wir uns hineinversetzen in die Leser von damals. Es wäre zunächst mal ein Schock, wenn er sagt, als ein heiliges Priestertum. Da wäre mir, halt, Moment mal, Priester, ich bin doch kein Priester. Weil die Leser von dem damaligen Brief, das waren zwar nicht Juden, wie wir immer wieder sehen in diesem Brief, aber das müssen Menschen gewesen sein, Heiden gewesen sein, die entweder dem Judentum nahestanden, weil sie vielleicht ab und zu mal in die Synagoge gingen oder vielleicht sogar zum Judentum übergetreten waren und durch Juden, die Christen geworden waren, vielleicht auch zum Glauben kamen. Auf jeden Fall aufgrund dessen, dass Petrus immer wieder aus dem Alten Testament zitiert, wird deutlich, dass er eigentlich annimmt, dass sie das Alte Testament kennen. So, er spricht zwar zu Nichtjuden, zu Heiden, aber er geht davon aus, dass sie das Alte Testament zumindest ansatzweise kennen. Deswegen die Reaktion bei denen sicher, was, Moment, Priestertum, das waren ja ganz bestimmte Leute aus dem Stamm Levi, die als Priester berufen wurden und selbst da mussten sie Nachfahren von Aaron sein, denn nur die konnten Priester werden. So, diese Leser gehörten nicht zum auserwählten Volk der Juden und sie waren auch keine Priester. Deswegen habe ich diese Tafel hier gebracht. Ich muss es nochmal kurz vor Augen führen, was jetzt da passiert in den Gedanken. Ihr kennt die Stiftshütte, einfach mal ganz kurz hier. Da vorne der Altar, wo die Opfer dargebracht werden, das Feuer. Dann hier das Waschbecken, wo die Priester sich waschen mussten. So, wenn bei den Juden war es so im Alten Testament, ihr kennt es, der allgemeine Jude durfte nur bis zu dem Altar kommen, brachte da sein Opfer dar. Der Priester kam ihm dann entgegen, der sich vorbereitet hat, der sich gewaschen hat, der sich abgesondert hat für Gott durch das rituelle Waschen, damit er das Opfer darbringen durfte. Und der Jude, der durfte nur bis dahin. Und dann hat der Priester praktisch das Opfer dargebracht
Und dann hier war das der Altar, der Tisch mit den Schaubroten, dann hier war der Weihrauchaltar, der Räucheraltar und dann das Kandelabra und dann hier das Allerheiligtum. Also das ist das Heiligtum und das Allerheiligtum. Der Israelit durfte aber nur bis hierhin, nur der Priester durfte hier rein und nur einmal im Jahr durfte hier der Hohepriester rein. Aber nur der Priester durfte hier sich in diesen Bereichen aufhalten. Und jetzt sagt hier Petrus, er sagt hier den Nichtjuden, den Lesern und indirekt natürlich auch uns heute, spricht er dadurch an, sagt, ihr seid Priester. Und zwar ein heiliges Priestertum. Nicht nur jeder Einzelne, sondern auch als Ganzes. Also es geht hier um die Frage der Identität. Wer sind wir? Ein geistiges Haus und jetzt ein heiliges Priestertum. Also plötzlich müssen wir nicht hier stehen bleiben, sondern wir haben praktisch Zugang zu Gott. Das passiert natürlich unter Lösung. Jesus nimmt die Sünde weg. Der Vorhang im Tempel ist gerissen, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. Und jeder Gläubige, jeder, der die Wiedergeburt durch Jesus Christus erfährt, ist ein Priester und hat Zugang zum Allerheiligtum. Aber was interessant ist hier, natürlich haben wir das individuell, die Erlösung geschieht individuell, aber Petrus in diesem Abschnitt betont das Ganze, die Identität als Ganzes, und zwar hier als geistiges Haus, als dieses Haus, das zusammengefügt wird von Gott durch Jesus Christus als den Eckstein. Wir kommen zu Jesus, dem persönlichen, menschgewordenen Gott. Und wir sind berufen zu einem heiligen Priestertum. Der Priester hat Zugang zu Gott. Er ist Mittler zwischen Volk und Gott und er bringt Opfer dar. Es geht dann weiter in Vers 5. Heißt dann, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Also wir als Priester, wir sind berufen, auch Opfer darzubringen, aber nicht in der Stiftshütte, nicht im Tempel, nicht an einem besonderen Ort, sondern durch unser Leben. Also das Priestertum ist ein Leben, das nicht nur hier Sonntagmorgen stattfindet, einmal in der Woche eine Stunde, sondern das Priestertum ist ein Leben, das unser ganzes Leben, unseren Alltag charakterisiert. Es geht nicht um diese Schlachtopfer von damals oder irgendwelche Getreideopfer, sondern es geht um unser Leben, unser Gott abgesondertes Leben. Das ist ja das Thema von Kapitel 1. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Und dieses Leben, Paulus, der Apostel, der beschreibt das in Römer Kapitel 12, Vers 1. Dass unser Leben ein Opfer ist, ein lebendiges Opfer. So, wir müssen schnell weiter. Wir kommen eigentlich zum dritten Punkt, lebendige Identität. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht zurückfallen in das Denken vom Alten Testament. Gott hat sich schrittweise geoffenbart. Und im Alten Testament hat Gott das Volk Israel auserwählt, durch das er sich der Welt offenbaren wurde. Er hat das Volk Israel auserwählt, durch den Jesus Christus als Messias kommen würde. Und durch das Volk Israel hat er sich den Nationen geoffenbart. Das war damals. Jetzt aber, wenn wir ins Neue Testament gehen, da sehen wir, dass dieses System ersetzt wird, erfüllt wird in Jesus Christus. Und durch das, dass alles auf Jesus Christus hinweist, wird es auch in uns erfüllt. Und wir sehen das hier dann in dem Vers, wir gehen jetzt einfach runter, gleich zu Vers 9, wo dann Petrus sagt, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wir können es nachlesen, er bezieht das, was in 2. Mose 19, Vers 6 auf das Volk Israel bezogen wird oder verheißen wird, bezieht er jetzt auf die Gemeinde. Deswegen ist es ein Zitat aus 2. Mose 19, Vers 6. Und so wird dieses ganze Prinzip sind einfach die Menschen jetzt. Die Menschen sind die Priester. Die Menschen sind der Tempel. Und die Menschen bringen das Opfer dar, sind das Opfer. Also das hier, also ich möchte jetzt da das nicht, ich möchte da kein Kreuz draus machen, weil es ist eigentlich nicht, dass es weggetan wird, sondern es wird umgewandelt, es wird ändert. In ein ganz anderes Prinzip. Und es wird erfüllt. Und natürlich eigentlich müsste man hier noch das Kreuz reinmachen, weil über das Kreuz wird es überhaupt erst möglich. Das Problem ist, dass wir ganz arg schnell oder ganz oft zurückfallen in das Denken vom Alten Testament, vom Alten Bund, der in der Vergangenheit liegt, der aber das Fundament ist für den Neuen Bund. Wir sind heute Priester. Und was oft passiert in Gemeinden ist, dass man denkt, ja nur der Pastor darf irgendwas Besonderes machen. Und nur in einem bestimmten Gebäude können bestimmte Dinge passieren. Und nur ganz bestimmte Handlungen können zu einem bestimmten Zeitpunkt von bestimmten Menschen ausgeführt werden. Natürlich sind Gottesdienste gut und wir sind berufen, uns zu treffen zum Gottesdienst. Natürlich sind Pastoren gut und dass Pastoren Gemeinden dienen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere heutige Art und Weise, Gottesdienst und Gemeinde zu leben, nicht aufbauen auf die Art und Weise, wie der Tempel funktioniert hat. Denn wir sind alle berufen zum Priestertum. Jeder Einzelne ist ein Priester. Und deswegen ist mir diese Identität so wichtig. Wer bist du? Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Und es geht nicht nur darum, was ist unsere einzelne Identität. Natürlich ist die auch wichtig. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Er hat seinen Plan für jeden einzelnen Menschen. Aber was hier in diesem Text gerade so wichtig ist, ist, dass jeder einzelne Christ eingebaut ist in dieses geistliche Haus und berufen ist zu diesem allgemeinen Priestertum, wie es in Vers 9 beschrieben wird, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, nicht nur ein Priestertum, sondern ein königliches Priestertum. Da könnte man wieder auch länger darüber reden, was das alles bedeutet. Wir haben natürlich, wir haben ja mit König und so überhaupt nichts im Hut. Wenn man in England lebt, vielleicht noch eher. König, Königin und so weiter. Es ist eine ganz, ganz besondere Stellung, zu der wir berufen sind, das möglich gemacht wurde durch Jesus Christus als Eckstein. Und Petrus geht es darum, dass wir uns bewusst werden, wer wir eigentlich sind. Dass wir Priester sind, dass wir königliche Priester sind, dass wir ein Teil sind vom heiligen Volk. Genauso wie im Alten Testament Gott mit seinem Volk, das ganze Alte Testament ist durchzogen mit dem, was Gott mit seinem Volk tut. Entweder was er ihnen Gutes tut oder wie er Gericht bringt, weil sie versagen, Gott Ehre zu bringen und den Nationen ein Licht zu sein und ja, von Gott weiterzuerzählen. Und das wurde jetzt auf die Gemeinde bezogen. Ich glaube, dass Gott noch einen Plan hat mit dem Volk Israel in der Zukunft, mit dem tatsächlichen Volk Israel, den Nachkommen Abrahams. Aber jetzt gerade ist Gottes Plan mit der Gemeinde. Und das beschreibt Petrus hier. Allgemeines Priestertum, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Es geht um Beziehung mit Gott. Und darin liegt unsere Identität. Und das nicht nur als jedem Einzelnen, sondern als Ganzes. Ob wir jetzt aus Nigeria kommen, ob wir aus Amerika kommen, ob wir aus Deutschland kommen, egal wo wir herkommen, unsere Identität liegt nicht da, wo wir herkommen. Das ist natürlich unsere irdische Herkunft, aber unsere geistliche Identität liegt hierin, in dem, was Petrus hier beschreibt. Und das ist das, was ich uns heute Morgen in Sinn holen möchte und dass wir uns darüber Gedanken machen. Ja, es gäbe noch viel zu sagen. Das vierte ist das lebendige Ziel. Ein lebendiges Ziel. Ja, Fortsetzung folgt. Machen wir heute Nachmittag. Und das wird hier an zwei Punkten angeschnitten oder erwähnt hier. Und zwar das erste ist in Vers 5, um geistliche Opfer darzubringen, haben wir schon angesprochen. Das ist das eine. Und dann das andere in Vers 9. Damit, also hier wird Zweck oder Ziel identifiziert, damit ihr die Tugenden dessen oder die Wahrheiten, die große Taten Gottes, die Erlösungstaten Gottes verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wie es Paulus beschreibt, versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Also was Extremes, was da in der Erlösung passiert. Und Gott beruft uns als Priester, baut uns zu einem heiligen Tempel, baut uns zu einem lebendigen Gebäude, damit wir diese Dinge verkünden können, was Gott in uns getan hat. Und all das passiert, so wie es im Vers 5 beschrieben wird, durch Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu tun, sondern dass wir uns bewusst werden, wer wir sind, auch als Gesamtes, als Christen am Leib Christi, als Christen ein Teil von diesem Bau, als Christen, als Teil von diesem allgemeinen Priestertum, und dass wir uns einfach Gedanken machen über das, dass wir im Reich des Lichts sind, früher im Reich der Finsternis waren, und dass wir dieses Licht leuchten lassen. Und es ist ein Prozess, der passiert, indem wir zu Jesus kommen und uns von ihm einbauen lassen in dieses geistliche Haus. Das ist ein fortwährender Prozess. So, Petrus versucht, diesen Prozess durch diese verschiedenen Bilder darzustellen, zu veranschaulichen, und ruft uns dann auf, teilzunehmen. Es geht darum, dass wir teilhaben an dem, was Gott tut, weil Gott ist derjenige, der es tut. Aber das Ziel ist, dass wir praktisch das, was der Priester früher getan hat im Alten Testament, indem er der Mittler war zwischen dem Volk und Gott, so sind wir als Priester sozusagen als Mittler zwischen dem, zu dem Volk um uns herum, das Volk, das Jesus nicht kennt, und dem Volk Gottes, diesem Volk des Eigentums Gottes, zu dem wir gehören dürfen und dieses Licht scheinen lassen dürfen. So ganz kurz zum Schluss, es geht darum, dass wir das verstehen. Deswegen ermutige ich euch nochmal, diesen Zettel mit nach Hause zu nehmen oder diese Bibel nochmal nachzulesen, mehrmals und darüber zu meditieren, darüber zu beten und sich einfach bewusst zu werden über das, was Gott schon getan hat, was er dabei ist zu tun und wie er uns einladet in diesem Prozess, den er tun möchte, durch uns teilzuhaben. Dass wir das im Glauben annehmen, das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist nicht irgendwas, was wir mit einem Werkzeug oder mit irgendwas forcieren können. Das ist eine Wahrheit, die wir im Glauben annehmen. Und dass wir dann ins Gebet gehen und Gott um Hilfe bitten, dass wir dieses Prinzip, diese Dinge, dieses Leben, dieses Lebendige, was hier beschrieben wird, dass wir das ausleben dürfen. Und all das passiert, nicht jeder Einzelne, sondern in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das ist das, was hier so deutlich wird und was so wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst machen. Und deswegen wieder die Frage zum Schluss, was ist deine Identität? Worin siehst du deine Identität? Bist du dir bewusst, dass du ein Priester bist, zusammen mit dem allgemeinen Priestertum, das Jesus baut, dass du ein Teil bist von diesem geistlichen Haus, das gebaut wird, dass du ein Teil bist von diesem heiligen Volk, von diesem Volk des Eigentums? Darin liegt unsere Identität. Und wenn unsere Identität irgendwo anders liegt, ist es falsch. Und es hindert uns, das auszuleben, zu dem Petrus uns hier, zu dem Gott uns durch Petrus aufruft. Amen.